Das Thema des Tages lautet gemeinsam unterwegs. Gemeinde ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Und als Anknüpfungspunkt steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ihr werdet heute auf der Anzeige hier die Zusammenfassung der Predigt sehen können, die ich aber im Einzelnen ausführen werde. Liebe Geschwister, in der Predigtreihe Begeistert Leben beschäftigen wir uns seit dem Pfingstfest mit dem Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Vor 3 Wochen hörten wir dazu eine Predigt zum Thema Energie geladen. Und uns wurde anschaulich gezeigt, dass die Energie, die unser Leben bestimmen will, die Kraft Gottes ist. Vergangene Woche haben wir dann davon gehört, dass sich die Kraft Gottes in der Dreieinigkeit von Vater und Sohn und Heiligem Geist in unserem Leben entfaltet. Wir sind als Menschen Teil der Schöpfung. Ja, wir sind dazu erschaffen, Geschöpfe und Kinder Gottes zu sein. Das ist unsere Bestimmung, das macht den Sinn unseres Lebens aus. Wir haben unser Zuhause bei Gott, dem Vater. Jesus ist unser ganz persönlicher Heiland und Freund. Und der Heilige Geist lehrt uns, die Wahrheit und den Weg unseres Lebens zu erkennen und begleitet uns täglich als Rechtsbeistand und als Tröster durch das Leben. Und der Apostel Paulus, nachdem er der Gemeinde zu Korinth lange und breite Ausführungen über Gott gemacht hatte, schließt das Ganze zusammen in der einen Feststellung: Gott ist Geist. Und der Psalmbeter in Psalm 36, Vers 4 hat schon lange, lange vorher bekannt: Gott ist die Quelle des Lebens. Und sein Geist ist der belebende Atem, durch den alles, was lebt und webt, Leben und Odem erhält. Ja, und heute kommen wir also zum dritten Thema der Reihe Begeistert Leben, und es lautet: Der Heilige Geist ruft uns Menschen heraus aus der Vereinzelung in die Gemeinschaft des Glaubens und schenkt uns Gemeinde. Ich habe mal geguckt, wenn im Neuen Testament von Gemeinde die Rede ist, dann geschieht das interessanterweise immer in Bildern. Da wird geredet vom Haupt und den Gliedern oder vom Hirten und der Herde oder vom Weinstock und den Reben oder vom Eckstein und vom Bau Gottes. Oder es wird geredet von einer Hochzeitsgesellschaft, vom Bräutigam und der Braut. Die Gemeinde, sie lebt von Christus her. Sie hängt an ihm und ohne Christus ist sie tot. Eine Definition für Gemeinde wie in einem Lehrbuch kennt die Bibel nicht. Was das bedeutet und was das auszeichnet, darüber wollen wir heute Morgen hören. Als unsere Tochter vor 4 Jahren eingeschult wurde, erklärte ihr meine Frau, dass sie nun in der Schule unter anderem auch Religionsunterricht haben wird und dass die evangelischen und die katholischen Kinder jeweils ihren eigenen Unterricht haben. Nachdem sie aufmerksam zugehört hatte, sagte das Kind auf einmal nachdenklich: Ach, weißt du, Mama, das mit der Religion, das verstehe ich alles nicht. Ich glaube, ich gehe lieber in die Jesusgruppe. Damit hatte unsere Tochter, ohne es zu wissen, etwas ganz entscheidend Biblisches gesagt. Die vom Heiligen Geist geschenkte Gemeinde ist im Kern Jesus-Gemeinschaft. Sie ist im Wesen Jesus-Bewegung. Gemeinde ist also ihrem Wesen nach nicht eine Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Die kleine Anna und das Fritzchen waren im Schwimmbad. Gestern ist es ja sehr heiß gewesen. Sie ziehen sich beide aus, um Schwimmsachen anzuziehen. Als der kleine Fritzchen so nackt vor der Anna steht, guckt sie ihn an und sagt: Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied zwischen evangelischen und katholischen gibt. Gemeinde ist nicht eine Religionsgemeinschaft. Gemeinde ist nicht eine philosophische Wissenschaft und Gemeinde ist nicht eine ideologische Vereinigung. Und selbst wenn wir es manchmal leben, ist Gemeinde auch nicht ein Jesus Christus Gedächtnisverein, sondern die Gemeinschaft derer, die Jesus Christus als gekreuzigter und auferstandener Herr erlebt haben, die seinem Ruf von Herzen nachfolgen und die mit ihrem Leben ihn als Herrn und Erlöser der ganzen Schöpfung bezeugen und verkündigen. Diese Jesusgemeinschaft, in die uns der Auferstandene ruft, setzt der Heilige Geist zu Pfingsten in Bewegung. Sie hat Verheißung, dass sie in Kraft und Vollmacht andauernd, und zwar bis Jesus wiederkommt. Ja, trotz Leid und Verfolgung nimmt Gottes gute Nachricht gegen allen Widerschein auch in unserer Zeit ihren Weg bis an die Enden der Erde. Den Nachfolgern Jesu, also uns, wurde deshalb der Beiname Christen gegeben, was heißt Anhänger des Gekreuzigten. Denn für sie war ganz klar, dass der auferstandene Jesus das einzige und ausschließliche Zeichen der Liebe Gottes für uns Menschen ist, die hungrig und durstig auf ihr Lebensglück hoffen und auf dieser Erde, wie Clemens Bittlinger es dann neulich sagte in einem Konzert, dahinstolpern. Durch unser Leben und unser Zeugnis verströmt sich die Liebe Gottes und alle Menschen können an unserem Leben als Brief Christi die Herrlichkeit Gottes sehen. Liebe Geschwister, diese Erkenntnis der ersten Christen ist durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute leider nicht selbstverständlich. Für viele Zeitgenossen im 21. Jahrhundert ist es sogar fraglich, ob die christliche Gemeinde überhaupt noch Zukunft hat. Ja, für viele Menschen unserer Zeit ist Jesus ein bemerkenswertes moralisches und sittliches Vorbild. Für die Anhänger anderer Religionen ist er ein großer Prophet. Das ist sehr viel, viel mehr aber auch nicht. Das Christentum, so scheint es, hat gegenüber dem Islam an Kraft und an Überzeugung eingebüßt und Deutschland und Europa erlebt in unseren Tagen eine andauernde, fortschreitende Islamisierungswelle. Das Pfingstereignis jedoch erhebt zu Recht den Anspruch, dass Jesus der Auferstandene allein und ausschließlicher Grund menschlichen Glücks und Heils ist. Und der Evangelist Lukas bringt es auf den Punkt, wenn er in der Apostelgeschichte feststellt: Liebe Geschwister, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Wer diesen Jesus neben andere religiöse Heilsbringer stellt, stellt euch vor, in unseren Tagen gibt es sehr viele Christen, die gleichzeitig Buddhisten sind. Es gibt viele in unseren Tagen, die Mohammeds Lehren mit christlichen Lehren vermischen. Oder wer Jesus neben philosophische Ideologien stellt, wie zum Beispiel das Gender Mainstream oder den globalisierten, individualisierten Materialismus, der relativiert Jesus, der gibt ihm Preis und der verliert ihn aus dem Leben und das Ende ist der Tod. Wenn man manchmal alte christliche Bücher oder alte christliche Lieder oder auch alte christliche Predigten aufschlägt und liest, dann hat man den Eindruck, wie kommt es nur, dass die Botschaft, dass das Evangelium früher so schlicht war und dennoch es bei den Menschen ankam. Es scheint, als ob die christliche Gemeinde in den reichen Industrieländern in unseren Tagen den Leuten nach den Mund redet und dabei ihre lebensschaffenden Grundwerte des Evangeliums relativiert und ganz aufgibt. Statt den Leuten nach dem Mund zu reden, sollte, wie Martin Luther es sagte, den Leuten auf den Mund geschaut werden, damit in der Sprache ihrer Zeit mit Vollmacht das Evangelium verkündigt und Worte des Lebens bezeugt werden. Die erste Gemeinde und die Gemeinde heute ist also im Kern Bewegung. Sie ist geistgewirkte Bewegung. Zu Pfingsten ging es darum, dass Menschen mit Jesus bekannt wurden. Bewegt von der persönlichen Begegnung mit Jesus, haben sie verkündigt an alle Ecken ihrer Stadt. Wir haben Jesus gesehen. Jesus Christus ist der Herr allen Lebens. Und für sie war er und ist er die Mitte der christlichen Gemeinde und Verkündigung. Im Zentrum der Verkündigung der ersten Christen steht immer ein Christusbekenntnis. Jesus ist Herr. Und dieser Herr ruft uns in die Nachfolge, die ohne Sendung in die Welt undenkbar ist. Es gibt vier Merkmale, die die vom Heiligen Geist geschenkte, vollmächtige Verkündigung der ersten Christen bis heute auszeichnet. Jetzt komme ich zum ersten Punkt, der hier auf der Tafel angezeigt ist. Die ersten Christen, liebe Geschwister, erzählten mit ihrem Leben und predigten als Menschen, die Jesus hinter sich wussten. Für sie war das eine völlig klar. Jesus war Teil ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Er war für sie keine Theorie, er war kein Ideal, er war kein Wunschdenken, sondern die lebensverändernde Wirklichkeit, die ihnen begegnet war. Sie hatten Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Sie hatten ihn gehört und getastet. Sie hatten Vergebung ihrer Schuld erfahren. Sie ließen sich auf den Namen des Herrn taufen und sie feierten mit ihm das Brotbrechen als Zeichen des neuen Bundes Gottes des Vaters. Und das hatte sie zu dem gemacht, was sie waren. Und diese Erfahrung konnten sie aus ihrem Leben nicht mehr wegdenken, selbst wenn es sie gewollt hätten. Ohne diese persönliche Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, würden sie bis heute nichts zu sagen gehabt haben. Sie waren schlichte Menschen wie du und ich. Sie waren Fischer und Bauern und Zöllner. Weil aber Jesus in ihr Leben getreten war, hatte sich alles grundlegend geändert. Und so war ihre Botschaft, die sie hinaustrugen in die ganze Welt, auch die Botschaft unseres eigenen Lebens, die Sendung der Gemeinde. Sie lautet: Wir haben den Herrn gesehen. Er hatte sie gelehrt, dieser Herr, dass sie Salz und Licht für die Welt sind und sie mit seinem Geist erfüllt und vor ihren Augen Wunder getan. Wie oft beten wir in der Gemeinde, wie oft tun wir Fürbitte und wir erleben das Wunder erhörter Gebete. Wir können eigentlich an einem Zeugnissonntag reihenweise hier vorne von Wundern erzählen. Die Horizonte ihres Lebens mit Jesus hatte sich bei den ersten Christen geweitet. Ja, als er am Kreuz gestorben war, konnten sie es nicht fassen. Aber als er wieder auferstand, kannte ihre Freude keine Grenze. Nach allem, was sie gesehen und erlebt hatten, wussten sie, dass die Gegenwart des einzigartigen und wunderbaren Herrn ihr Leben verändert hatte und seine Gegenwart die Gemeinschaft der Jesusleute bis heute grundlegend verwandelt. Jesus, der auferstandene Herr, steht auch heute nach 2000 Jahren hinter seiner Gemeinde. Liebe Geschwister, es ist ebenso Teil unserer 68-jährigen Hemsbacher Gemeindegeschichte. Vielleicht ist er nicht so nah bei uns wie bei den ersten Christen, aber nicht weniger wahrhaftig. Er steht heute hinter uns als Gemeinde und wir müssen im Gemeindealltag mit ihm rechnen. Sein Stuhl steht immer in den jeweiligen Gemeindegruppen. Sein Stuhl ist immer hier im gottesdienstlichen Leben. Sein Stuhl steht in der Gemeindeleitung und sein Stuhl steht immer da, wo zwei oder drei von uns sich in seinem Namen versammeln. Und dann kommt er nimmt unter uns Platz und er hört sich an, wie wir mit ihm gemeinsam das Lob teilen. Was auch immer in unserem Gemeindeleben passiert, wie auch immer es in unserer Gemeinde gerade geht, er ist der Herr und er ist da. An ihm führt in der Gemeinde kein Weg vorbei. Das ist aber auch unser Glück und unsere ganze Hoffnung. Weil Jesus da ist, haben wir in allen Gemeindefragen und Gemeindesorgen den Frieden. Denn die Heilige Schrift sagt uns, er ist unser Friede. Der zweite Punkt hier auf der Tafel, Dankeschön. Die ersten Christen erzählten und predigten als Menschen, die Jesus Christus an ihrer Seite wussten. Sie waren fest davon überzeugt, dass die Geschichte mit Jesus, dem Auferstandenen, noch nicht zu Ende ist. In ihrer Mitte galt die Zusage Jesu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sie predigten ihn als den, den sie an ihrer Seite wussten. Und mit ihrem Bekenntnis, der Herr ist nahe, meinten sie nicht nur, dass er bald wiederkommen wird, sondern dass er auch stets in Reichweite ist, sodass ihre ausgestreckte Hand in jeder Zeit ergreifen kann. Deshalb riefen sie die Menschen auf, umzukehren und von ihren Abwegen wegzukommen und ihr Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. Könnten wir sie fragen, was sie denn damals unter Heil verstanden und verstehen? Sie würden uns drei Geschichten erzählen. Sie würden uns erzählen von Petrus, dem Fischer, der die ganze Nacht erfolglos gefischt hat und nichts gefangen hatte. bis Jesus kam und ihm sagte, hey, alles erfolglos, hinaus, fahr noch einmal hinaus auf den See und tu, was ich dir sage. Und bald hatte Petrus und seine Leute mehr Fische im Netz, als die Boote überhaupt fassen konnten. Und die Apostel, sie würden uns angucken und sagen, hey Leute, das habt ihr doch auch schon selbst erlebt und so oft erfahren und ausgedrückt, was Heil bedeutet. Heil bedeutet, wenn Jesus, der Auferstandene, unter euch ist, dann wird aus Erfolglosigkeit Erfolg. Oder sie würden von den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erzählen, die ganz bedeppert und traurig, enttäuscht und unfähig von all dem, was sie erlebt hatten, nicht mehr wussten, wie sie Jesus einzuordnen haben. Bis der Auferstandene auf einmal neben ihnen hergeht, ihnen die Schrift erklärt und mit ihnen am Abend das Brot bricht. Da eilen sie freudig, bewegt zurück zu den anderen. Sie nehmen ihre Beine in der Hand, sie rennen so schnell, wie sie nur können, um die herrlichste Botschaft der Welt zu verkündigen. Und die Apostel würden auch einstimmen und sagen, was bedeutet Heil in der Gemeinde Jesu? Es heißt, wenn Christus kommt, wird aus Verzweiflung Hoffnung. Oder drittens, sie würden uns die Geschichte von Paulus erzählen, wie er in Not und Gefahr von seinem eigenen Leben bedrängt wurde, im Gefängnis in Jerusalem, von des Kaisers Gericht in Rom, wo ihm niemand beistand und er die Erfahrung machte, der auferstandene Herr stand mir in der Bedrängnis bei und stärkte mich. Heil in der Gemeinde Jesu heißt, wenn Jesus, der Auferstandene, und seine Kraft an deiner und meiner Seite ist, dann werden aus Einsamkeit, aus Gefahr, aus Not, werden ungeahnte Möglichkeiten, für ihn ein Zeugnis zu geben. Was auch immer uns als Jesus-Bewegung, als Jesus-Gemeinschaft in unserer wirren und schlimmen Zeit begegnet oder geschieht, ist Jesus an unserer Seite, können wir von Herzen getrost und sicher sein. Weil Jesus an deiner und meiner Seite durchs Leben geht, bist du in jeder Lebenssituation sicher, egal wie leicht oder schwer sie ist. Der dritte Punkt auf der Tafel: Die ersten Christen erzählten und predigten als Menschen, die Jesus Christus als Quelle der Kraft, der Weisheit und des Friedens in sich hatten. Sie kannten Jesus nicht nur aus der Erinnerung. Er lebte in ihnen. Er lenkte ihre Gedanken und bestimmte ihre Tage. Bei uns würde es heißen, Jesus bestimmt auch unseren Terminkalender. Er regte sie zu neuem Tun an und weitete ihren Horizont. Und sie spürten, dass alles, was er ihnen sagte und wie er ihnen begegnet war, jetzt auf eine wirkliche, wenn auch bruchstückhafte Weise Teil von ihrem eigenen Leben geworden war. Er, der Auferstandene, war der Christus in ihnen. Das ist die wunderbare Erfahrung von uns Christen als Jesus-Bewegung bis heute. Fragen wir nach dem großen Geheimnis ihres großen Vertrauens in einer Welt voller Brutalität und Hass, voller Hunger und Kriege und Christenverfolgung. Sie würden uns sagen, dass der Grund dafür in ihrem Leben der Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns ist. Sie lebten oft sehr mühselig, aber mutig und beispielhaft, weil jeder von ihnen sagen konnte: Ja, Herr, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich aber in diesem Leib auf dieser Erde bin, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Liebe Geschwister, würden wir sie nach dem Geheimnis ihrer erstaunlichen Ausdauer gegenüber den Widerständen und vielen Mühseligkeiten des Alltags fragen, sie würden uns auch noch tiefergehender sagen: Ja, wenn der irdische Mensch, der äußere Mensch auch zerfällt, so wird doch der innere, der geistliche Mensch in uns von Tag zu Tag erneuert. Ja, und was war das Geheimnis ihrer Freude? Dass die ganze Fülle Gottes seine Herrlichkeit in ihrem Leben da war. Wir haben als Kinder Gottes Anteil an der Fülle der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit, die Fülle Christi darf sich an unseren Gesichtern, an unserem ganzen Leben widerspiegeln. Vor einiger Zeit, mitten am Arbeitstag, ich pfiff so fröhlich vor mich ein Lied hin, lief eine Arbeitskollegin neben mir her und sagte: Hey du, bist du immer so fröhlich oder tust du nur so? Ich fing an zu überlegen und ich merkte auf mein Pfeifen, und es war ein Loblied an meinen lieben Vater im Himmel. An unseren Gesichtern, an deinem Leben darf deine Umwelt die Herrlichkeit Gottes erfahren. Welch ein Geschenk! Christus lebt in dir und mir. Er ist die Quelle deines Denkens. Er ist die Mitte deines Seins. Er ist der Grund deiner Hoffnung. Er ist die Kraft deiner Freude. Und er ist dein Friede inmitten eines völlig daneben gelaufenen Arbeitsalltags. Dass wir das begreifen, darum dürfen wir den Heiligen Geist in der Gemeinde täglich neu bitten. Ja, und darüber hinaus noch viel mehr. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist Jesus dein und mein Lehrer. Jesus ist dein und mein Vorbild. Und Jesus ist dein Freund. Jesus ist der Herr, den du und ich ehren und dem wir mit Freude nachfolgen, auch wenn uns Sorgen das Herz schwer machen wollen. Und vierter und letzter Punkt: Die ersten Christen waren Menschen, die Jesus Christus als wiederkommenden Herrn erwartet haben. Liebe Geschwister, die ersten Christen lebten in einer Welt, die vielleicht noch brutaler und noch sinnlich verführerischer und noch heimtückischer war als die unsere. In diese böse Welt hinein predigten sie Christus, den Auferstandenen, als wiederkommenden Herrn. Sie wollten ihm nicht nur gleich sein, ja, sie warteten auf sein Kommen, weil sie ihn sehen wollten, wie er ist. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 heißt es, Geliebte, sind wir nun Gottes Kinder? Und ist es noch nicht offenbar, was wir sein werden? Wir wissen aber, wenn er, Christus, offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und sie waren angetrieben von einer großen Wiedersehensfreude. Sie waren eine Hochzeitsgesellschaft, wo sich der Bräutigam auf die Braut freut. Und liebe Geschwister, sie waren eine Hochzeits- und keine Beerdigungsgesellschaft. Sie bekannten, wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und sie lebten bewusst auf den Tag zu, bis dass er, Jesus, wiederkommt. Wie die Braut und der Bräutigam auf ihre Hochzeit. So gespannt warten, dass sie beinahe in der letzten Kurve mit dem Hochzeitsauto und quietschenden Reifen nicht ihren eigenen Gottesdienst verpassen, wie es beinahe uns geschehen wäre. Ihre Hoffnung auf Jesus gab ihnen Leben, Sinn und Perspektive. Diese Hoffnung auf den Wiederkommenden nährte ihren Eifer und stützte ihre Ausdauer. Sie lebten aus der Gewissheit, dass die Zukunft Jesus gehört. Maranatha, Maranatha, ja Herr, komme bald. Und es gab keinen Grund, auch nur einmal zu verzweifeln. Für die Jesusbewegung damals, als auch für uns heute als Gemeinde, macht dies alles der Heilige Geist klar. So wie der Heilige Geist die Gemeinde lenkt, so soll sie ihm begeistert, erfüllt vom Heiligen Geist folgen. Nicht darauf kommt es an, dass wir uns in der Gemeinde mit vielen Aktivitäten selber verausgaben, sondern dass der Heilige Geist uns in Bewegung setzt, das zu tun, was seinem Willen entspricht. Dann sind wir als geistbegabte Gemeinde auf der Spur des Lebens aus Gott, das er schenkt. Gemeinde als Geschenk des Heiligen Geistes ist eine betende, ist eine dienende, ist eine bekennende, ist eine hoffende, ist eine leidende und eine feiernde Gemeinde. Beten, dienen, bekennen und hoffen, bereit sein zum Leiden und fröhlich feiern. Gemeinschaft, Jesusbewegung, in der Jesus, der Herr, der Mittelpunkt ist. Sie lebt von den Worten des Lebens, das er uns schenkt. Sie lebt im Reichtum und in Vielfalt der Formen, der Traditionen und Erkenntnisse. Ihre Einheit und ihre Einmütigkeit ist das Geschenk des Heiligen Geistes, der uns in Christus frei macht von uns selbst und uns miteinander zur Gottes Ehre hier feiern lässt. Und von diesem Geist, sagt der Apostel Paulus zum Schluss noch, in 2. Timotheus 1, Vers 7, liebe Geschwister, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben. Davon steht nirgends was in der Bibel, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So wie der Heilige Geist zu Pfingsten die Fenster und die Türen des Hauses des Herrn weit geöffnet hat, so mutig und ohne Ängstlichkeit sind wir eingeladen, Christus zu bezeugen als die Kraft, die diese Welt um uns herum verändert. Sie ist die Kraft, die das Leben in Ewigkeit schenkt. Und die ersten Christen haben erfahren, dass dieser Heilige Geist eine Kraft ist, die sich wider alle Rechenkunst auswirkt. Denn wo Christus, der Auferstandene, ist, das sind andere Maßstäbe. Einer sagte mal, wenn Gott uns misst, dann legt er das Maßband nicht um unseren Verstand, sondern um unser Herz. Mutig und ängstlich bezeugen wir nun alle, die wir aus der Kraft des Glaubens leben, wer ihr Leben bestimmt. Die ersten Christen haben erfahren, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der so Angesprochene oder Ermutigte nahm die Zusage an und bezeugte, ja, es ist wahr, Herr, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil du da bist. Wenn der Herr da ist, inmitten deiner Schwäche, dann bist du stark, weil er dich hält. Geistliche Kraft reicht viel weiter als natürliche Kraft. Sie reicht in viele Räume unseres Lebens hinein, auch dahin, wo wir menschlich überfordert und verzagt sind. Und diese Kraft ist immer da und verlöscht nie. Diese Kraft ist die Kraft der Liebe, die in der Gemeinde sich sogar dort entzündet, wo manchmal Sympathie und Lebenswärme füreinander einfach nichts zustande bringen will. Diese Liebe, diese Kraft aus dem Heiligen Geist, sie behält nichts für sich. Sie gibt alles hin, ja, sie verschenkt sich. Sie rechnet nicht vor und sie hält nicht vor und sie vergibt mit großer Freude, weil sie alles glaubt, weil sie alles hofft und darin nicht müde wird. Liebe Geschwister, zum Schluss, je stärker du und ich vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto größer ist in unserem Leben die Kraft der Liebe. Je stärker du und ich den Heiligen Geist in unser Leben hineinlassen, desto größer ist die Kraft der Liebe in uns. Sie wächst in dem Maße, wie Glaube und Hingabe an den lebendigen Gott deinen Alltag erfüllt. Und das alles nahm zu Pfingsten seinen Anfang. Das geschieht auch heute mitten unter uns, wo Jesus dein und mein Mittelpunkt ist, der Halt und die Kraft deines Lebens. Da fügt er uns ein in die Gemeinschaft der Liebenden, in die Jesusbewegung, die freudig auf ihn wartet. Zum Schluss ein Gebet eines Unbekannten. Komm, hey, komm, sprach Christus und mahnte zum Aufbruch. Nein, sagte ich. Herr, es lohnt sich nicht, der Weg ist so mühsam, das Ziel ist so fern, ich erreiche es nicht. Was redest du da? Fragte der Auferstandene gütig. ich, der Herr, bin der Anfang und das Ende. Von einem Punkt bis zum anderen führt meine Liebe. Hier, nimm meine Hand, sprach der Herr, und komm. Ich war verwundert, doch ich schlug ein. Seither bin ich mit Christus unterwegs. Kraft zum Unterwegssein, das wünsche ich dir. Gottes Stärke in deinem Leben, Mut zur Versöhnung, Gottes Wohlwollen in deinem Leben. Ach, Grund zur Hoffnung, das wünsche ich dir. Möge Gott dein Leben, sein Licht, möge es dein Leben erleuchten. Ja, und dann Vertrauen zum Miteinander. Wie wünsche ich dir das? Gottes Verheißung, Glied seines Volkes zu sein. Und Begeisterung zum Aufbruch, Gottes Wegbegleitung und Segen. Amen.